Ja, ich habe letzten Sonntag gesagt, dass es gut ist, Altbekanntes neu zu buchstabieren. Und es geht also um das Vaterunser, um die Anrede und die verschiedenen Bitten des Vaterunsers. Und wir haben am letzten Sonntag uns mit der sogenannten Anrede beschäftigt, unser Vater im Himmel. Und wenn man das so durchbuchstabiert, dann bleibt man natürlich als erstes bei dem Wort Vater hängen und fragt sich natürlich, was soll diese Anrede? Und ich habe euch gesagt, dass ich so ein Plüschherz zu Hause habe, das ich gerne auf mein Herz lege, wenn ich bete, so mit dem Eindruck, dass mein Herz oder Gottes Herz meinem Herzen ganz nah ist und dass ich vom Vater umarmt werde, dass ich höre, dass er zu mir sagt, Ralf, nicht nur du bist toll, das weiß ich, in Gottes Augen, sondern dass er zu mir sagt, ich liebe dich. Und das ist einfach ein wunderschöner Einstieg fürs Gebet, diese Vergewisserung zu sagen oder zu wissen, ich bin geliebt. Und mein Vater hat mich wunderbar gemacht und er ist echt stolz auf mich und er sagt, du bist toll, du bist super. Weil uns das Menschen ja selten sagen, ist es gut, wenn Gott uns das sagt. Menschen sagen meistens das Gegenteil, haben immer was auszusetzen an uns und machen uns runter. Und Gott möchte uns richtig aufbauen. Und damit beginnt das Gebet. Unser Vater oder Vater. Und dann eben dieses Unser. Mir ist es heute auch wieder so aufgefallen, als wir jetzt im Lobpreis zusammen waren. Es ist einfach schön, gemeinsam zu singen. Ich weiß nicht, ob ihr das manchmal auch so hört. Also wenn man singt, soll man ja auch hören, was die anderen singen. Dann kommt es besser in der Regel. Aber einfach auch das bewusst wahrzunehmen, da sind jetzt viele Menschen um mich herum, die singen und ich kann dieses Gemeinschaftliche richtig hören. Und manchmal, ganz ehrlich, manchmal kommt es mir vor, da singen noch ein paar Engel mit. Also das ist dann so irgendwie nochmal verstärkt und ihr müsst es einfach mal probieren, mal so hineinzuhören, wenn wir gemeinsam singen. Das ist etwas ganz Besonderes. Also es ist ein Wir-Gebet, wir sind ein Leib. Wir versuchen es weiter, ja. Und das Dritte ist der Himmel, unser Vater im Himmel. Und der Himmel, das ist eben dieser Bereich, der allein Gott zusteht und der ganz allein geprägt ist von seinem Wesen und, das ist ja das Grandiose, der uns als Erbe verheißen ist. Uns ist der Himmel verheißen, dieser Bereich, der ganz allein Gott zusteht, wo alles Schöne, alles Gute, das wir uns nur vorstellen können, in Erfüllung gehen wird. Und das ist uns als Erbe verheißen, als reales Erbe, sage ich jetzt mal. Und deshalb dürfen wir sagen, das Beste steht uns noch bevor. Ja, und heute soll es also darum gehen, geheiligt werde dein Name. Und bevor euch jetzt wieder so ganz ruhig in die Predigt hineinwiegen lasst, habe ich eine Aufgabe für euch. Nämlich, dass ihr einfach kurz mal die Köpfe zusammensteckt, zu zweit oder zu dritt, und dass ihr euch die Frage stellt, was denke ich eigentlich, wenn ich diese Bitte ausspreche? Also ich gehe mal davon aus, wenn wir beten, dann versuchen wir irgendwie auch wahrzunehmen, was wir beten. Ja? Auch wenn das so ganz kurze und prägnante Sätze sind, die sehr gefüllt sind, aber irgendwie macht man sich ja doch vielleicht Gedanken während des Gebetes oder auch sonst an anderer Stelle. Tauscht doch kurz miteinander aus, zu zweit, zu dritt. Was denkt ihr bei dieser Bitte, geheiligt werde dein Name? Was löst diese Bitte bei euch aus? Was assoziiert ihr mit dieser Bitte? Was denkt ihr, ist der Sinn dieser Bitte? Ja? Jetzt. Ja, das war nur eine halbe, aber es wird schon stiller. Okay, gut, dann lass uns doch weitermachen. Also ich will auch es so ein bisschen in zwei Teile teilen. Erstens über den Namen mit euch nachzudenken und dann über dieses Geheiligtwerde. Ja? Also es geht erstmal um den Namen und ich habe mir irgendwie gedacht, habe mal so gehört, im Islam geht es ja auch um den Namen oder die Namen Allahs und habe ein bisschen nachgeguckt. Also da heißt es, wer die 99 Namen Allahs lernt, kommt ins Paradies. Interessant ist ja, warum 99? Das hat etwas damit zu tun, dass 100 wäre sozusagen die perfekte Zahl und niemand ist perfekt, deshalb 99. Ich habe von Guido Müller gelernt, dass Teppiche, die im Mittleren Osten erzeugt werden, nie perfekt sind. Das heißt, in jedem dieser Teppiche findet man Fehler, ganz bewusst, weil eben vollkommen steht nur Gott zu und der Mensch ist unvollkommen. Deshalb 99 Namen. Vielleicht ganz interessant. Aber was das doch auffällig ist, hier steht, wer die Namen lernt. Also es geht einfach darum, diese Namen zu wissen, zu kennen. Es gibt Listen dafür, wo man also diese 99 Namen lernt und als Belohnung dafür wird einem das Paradies versprochen. Und man ist sich aber einig, Allah hat eigentlich noch viel mehr Namen. Ihr könnt das gerne mal nachlesen. Wie sieht es im Judentum aus? Der Name Gottes ist so heilig, dass er nicht ausgesprochen wird. Es sind die Buchstaben J-H-W-H. Und stattdessen, wenn ein Jude diese Buchstabenkombination sieht, dann spricht er es mit Adonai aus, also Herr. Und das ist vielleicht ganz interessant. Das Hebräische wird ja so geschrieben, dass man nur die Konsonanten schreibt und die Vokale sind als Punkte und Striche unter den Konsonanten angegeben. Und da steht dann eben J-H-W-H, aber punktiert ist es als Adonai. Und wenn man das dann also zusammenfasst, dann kommen eben die Vokale von Adonai unter den Konsonanten oder zwischen den Konsonanten von J-H-W-H, daraus entsteht dann der Name Je oder Jahova. Das hat sich dann auch im Laufe der Zeit ein bisschen verändert. Also daher stammt diese Gottesbezeichnung auch Jehova. Ist eigentlich eine Kombination von zwei Worten aus, wie wir sagen, Yahweh. Wir wissen nicht, wie es ausgesprochen wird, weil es kein Jude wirklich ausspricht. Yahweh und Adonai zusammen ergibt sozusagen Jehova. Gott hat sich aber offenbart, Mose im brennenden Dornbusch, wo er dann sagt, ich bin, der ich bin. Das ist also sein Name, ich bin, der ich bin. Ja, und im Christentum sagen wir Gott, sagen wir Herr oder eben auch Vater. Und durch Jesus dürfen wir eben Gott auch als Abba ansprechen, was so viel bedeutet als Papa. Die Namen Gottes. Wenn wir mal ins Alte Testament schauen, das wir ja mit dem Judentum gemeinsam haben, dann haben Menschen Gott einen Namen gegeben, der eine bestimmte Erfahrung wiedergibt. Das war zum Beispiel Abraham. Die Geschichte steht jeweils in Klammer dabei. Ich werde die jetzt nicht erwähnen. Wir können gerne diese PowerPoint am Anfang der Woche rumschicken, dann könnt ihr das alles nachlesen. Also, Abraham gibt ihm den Namen, der Herr sieht. Das ist im Zusammenhang auch mit dem Opfer, das er bringen wollte von seinem Sohn Isaak. Oder Mose, der Herr ist mein Banner. Oder Gideon, der Herr ist Friede. Oder David eben, der Herr ist mein Hirte. Verschiedene Namen, die Menschen in der Begegnung mit Gott gegeben haben. Oder es gibt eben auch das andere, dass Gott sich praktisch selbst bezeichnet in Form einer Selbstoffenbarung. In der Wüste sagt er, ich bin der Herr, dein Arzt. oder zum Volk: Ich bin der Herr, der euch heiligt. Oder über den künftigen König: Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Und die künftige Stadt, in der Gott wohnen wird: Der Herr ist hier. Also, das sind einfach Bezeichnungen. Und sind das alle Namen Gottes? Nein, ganz sicher nicht, ganz sicher nicht. Sondern sie bezeichnen eben einen bestimmten Wesenszug Gottes. Oft lesen wir auch sowas wie eine Zusammenfassung, wie es in Joel steht. Dort heißt es, Joel 2, Vers 13: Der Herr ist gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte. Also eines ist klar: Gott entzieht sich jeder Definition. Er sagt: Ich bin, der ich bin. Man kann das auch übersetzen mit: Ich werde sein, der ich sein werde. Oder sinngemäß auch: Ich bin bei euch. Gott lässt sich nicht definieren. Und das ist vielleicht eine wichtige Erkenntnis: Gott ist Gott. Und er lässt sich nicht definieren. Er lässt sich von uns Menschen nicht in eine Schublade stecken. Wir verfügen nicht über Gott. Wir können nicht sagen, so und so ist er und damit Schluss aus, sondern er ist eben wirklich Gott und lässt sich daher von uns nicht festlegen. Aber er hat sich gezeigt, er hat sich offenbart in Jesus oder eben dem hebräischen Namen Yeshua. Und da steckt das Verb Yasha drinnen, das heißt eben retten, befreien, erlösen. Und Yeshua, Jesus, ist eben der Retter, der Befreier, der Erlöser. Und im Griechischen ist es das Verb Sozo, das eben das Gleiche heißt, auch retten, befreien, erlösen. Und einige von uns haben einen Sozo-Kurs gemacht, einen Seelsorgekurs, wo es eben genau darum geht, Jesus zu erleben als den Erretter, den Befreier, den Erlöser. Und den werden wir auch demnächst hier mal vorstellen, was das so auf sich hat mit diesem sogenannten Sozo-Kurs. Der Name kommt einfach von dem Wort Jesus, von dem hebräischen Wort Jesus, das dann im Griechischen übersetzt wurde. Es gibt zwei ganz bekannte Bibelstellen. Die eine ist Philipper 2, Vers 9 bis 11. Da heißt es: Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich beugen sollen alle derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Also der Name, der über allen Namen steht. Und Apostelgeschichte 4 heißt es: Jesus Christus ist der Stein, den die Bauleute voller Verachtung beiseite geschoben haben und der zum Eckstein geworden ist. Bei niemandem anderen ist Rettung zu finden. Unter dem Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden sollen. Der Name also, so viel kann man sagen, umschreibt eine Person. Der Name umschreibt eine Person. Der Name sagt etwas ganz Wesentliches aus über die Person. Oder der Name ist eben eine Selbstoffenbarung der Person, in unserem Falle eben eine Selbstoffenbarung Gottes. Und das Entscheidende ist: Der Name verleiht Autorität. Wir kennen das, ja. Jeder, der irgendwann mal Krimi geguckt hat, im Namen des Gesetzes, im Namen des Gesetzes, sie sind verhaftet. Oder am Ende einer Gerichtsverhandlung im Namen des deutschen Volkes, glaube ich, heißt es, ergeht folgendes Urteil. Hat vielleicht der eine oder andere von euch schon mal gehört, weiß ich nicht. Also, im Namen des deutschen Volkes ergeht folgendes Urteil, im Namen, in der Autorität. Oder eben Petrus, der sagt: Im Namen Jesu von Nazareth, geh umher. In diesem Namen steckt Autorität. Oder Jesus sagt: Was ihr bitten werdet in meinem Namen, das wird der Vater euch geben. Oder eben auch, wo zwei oder drei versammelt sind, in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. geheiligt werde dein Name. Gruppengespräch, das zweite. Steckt doch nochmal kurz die Köpfe zusammen und tauscht aus, was ihr bis jetzt mitgenommen habt. Hat sich irgendwas verändert gegenüber dem ersten Durchgang? Was assoziiert ihr jetzt mit Namen? Was assoziiert ihr jetzt mit Namen? Muss nicht mehr so lange sein, kann kürzer sein. Die Zusammenführung kommt noch ein bisschen später. Jetzt schauen wir uns erstmal an, was bedeutet geheiligt. Und da kann man zum Beispiel mal in Luthers kleinem Katechismus nachgucken. Einige von uns mussten das lernen. Machst du mal die nächste? Genau. Wer musste das lernen? Konfirmandenunterricht und so? Ja. Also, geheiligt werde dein Name. Was ist das? Das ist immer diese schöne Aufteilung. Gottes Name ist zwar an sich selbst heilig, aber wir bitten in diesem Gebet, dass er auch bei uns heilig werde. Wie geschieht das? Wo das Wort Gottes lauter und rein gelehrt wird und wir auch heilig, als die Kinder Gottes danach leben. Dazu hilf uns, lieber Vater im Himmel. Wer aber anders lehrt und lebt, als das Wort Gottes lehrt, der entheiligt unter uns den Namen Gottes. Davor behüte uns, himmlischer Vater. Luther war ja unter anderem auch ein ziemlich guter Pädagoge, hat also versucht, immer die Dinge auf den Punkt zu bringen und so, dass man sie eben auch gut behalten kann. Also interessant eben, hier geht es nicht nur um Lehre, sondern auch um Leben. Also es geht auch um das Lebenszeugnis, wie wir leben. Geheiligt, genau. Nochmal zurück, die Juden sprechen den Namen Gottes also gar nicht aus. Die Moslems haben sehr strenge Regeln, was den Gebrauch des Namens angeht. Und wir Christen sind manchmal zu nachlässig, was den Namen Gottes angeht. Wir stehen manchmal in der Gefahr, ihn gedankenlos zu nutzen oder manchmal vielleicht sogar respektlos. Und die Frage ist, wie kommen wir jetzt zu einer guten Balance? Wie kommen wir zu einer guten Balance, dass wir einerseits wirklich diese Vertrautheit erleben und auch ausdrücken, die Jesus uns geschenkt hat, indem er sagte, wir dürfen Gott als Vater, als Papa bezeichnen. Das ist eine enorme Vertrautheit. Einerseits, wie können wir diese Vertrautheit leben? Und andererseits, wie gelingt es uns, dass wir wirklich mit Respekt und Achtung und Ehrfurcht vor diesem mächtigen, großen, unvorstellbar großen Gott als Menschen und als seine Geschöpfe leben? Das ist eine Spannung, in der wir uns als Christen befinden. Einerseits diese Vertrautheit, die wir haben dürfen, und andererseits doch dieses Wissen, Gott ist nicht einfach der Kumpel, dem ich auf die Schulter klopfe und sage, wir kriegen das schon hin oder mach du mal oder so irgendwas. Ich glaube, das ist so ein Punkt, wo wir als Christen einfach auch herausgefordert sind. Deshalb diese Bitte, geheiligt werde dein Name, trägt schon auch einen gewissen Zündstoff in sich. Wie gehe ich damit um? Und ich bin fest überzeugt, der Schlüssel für diese Balance liegt in der Beziehung. Liegt darin, dass wir uns die Beziehung bewusst machen. Ich habe mir das so vorgestellt, wenn ich einen Menschen liebe, meine Frau Gitti, dann ehre ich diesen Namen. Dann spreche ich diesen Namen mit einem gewissen Respekt aus. Respektvoll. Liebevoll. So in der ganz frischen Verliebtheitsphase gibt es ja dann oft, dass man den Namen des Partners dann irgendwie ganz groß irgendwo hinschreibt und 100-mal aufschreibt oder ich weiß nicht, was macht. Ja, einige schmunzeln. Ja, ihr erinnert euch noch, gell? Ja, das gab es doch irgendwann mal. Ja, und da wird der Name wird sozusagen zum Wohlklang, der Name wird zum Wohlgeruch, der Name wird verbindet sich einfach so ein erhebendes Gefühl damit, wenn man den Namen des anderen ausspricht. Ich behandle diesen Namen respektvoll. Ich kann es auch nicht ertragen, wenn jemand anderer den Namen, den ich liebe, dann irgendwie nicht respektvoll behandelt. Ja? Und ich denke, das Gleiche gilt auch für den Namen Gottes. Wenn ich Gott wirklich liebe, dann behandle ich diesen Namen respektvoll. Dann möchte ich ihn ehren. Und die Bibel nennt das eben heilig. Dann ist er mir heilig. Dann ist er mir wichtig. Dann ist er mir wertvoll. Dann will ich diesen Namen nicht so nebenbei erwähnen oder verunglimpfen oder gedankenlos verwenden oder vielleicht sogar mit negativen Assoziationen verbinden. Ich möchte diesen Namen nicht beschimpfen, gar verfluchen, sondern ich will diesen Namen ehren, ich will ihn lieben. Und heilig meint eben nicht, wie wir vielleicht so ein bisschen im Sprachgebrauch ihn verwenden, als unnahbar, als abgedreht, unerreichbar, fremd und entfernt. Das kann man ja auch mit heilig assoziieren. Ja, das ist etwas, was mit mir überhaupt nichts zu tun hat. Sondern ganz im Gegenteil, heilig meint eigentlich ganz nahe. Mir zugewandt, vertraut, ganz wichtig und ganz kostbar. Und jetzt kommt die Auflösung, so ein bisschen, auf die Nico schon gewartet hat. Ich denke mir, geheiligt werde dein Name, ist im Grunde genommen eine Liebeserklärung. Es ist eine Liebeserklärung an Gott, es ist eine Liebeserklärung an Jesus. Geheiligt werde dein Name. Nämlich, ich liebe deinen Namen. Dein Name, deine Person ist mir wertvoll, ist mir kostbar. Und in deinem Namen kommst du mir ganz nahe. Ich darf deinen Namen kennen und ich darf ihn liebevoll aussprechen. Also, wenn ich heute Morgen das erreicht habe, dass bei dem Aussprechen dein Name werde geheiligt, es so in eurem Herzen kurz zu einer Liebeserklärung kommt, dann hätte ich schon ganz viel erreicht. Es ist eine Liebeserklärung an Gott und noch mehr, es ist ebenso eine Liebeserklärung an Jesus. Geheiligt werde dein Name. Dein Name ist kostbar, ist wertvoll. Dein Name ist das Größte, was es gibt. Ich liebe deinen Namen, weil ich deine Person liebe und weil ich das liebe, was du, wer du bist und was du für mich getan hast. Ich möchte noch beten. Lieber Vater im Himmel, hab von ganzem Herzen Dank, dass du dich offenbart hast, dass du dich Menschen offenbart hast, dass du dich uns offenbart hast über all die Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg, dass du dich deinem Volk Israel offenbart hast, dass du gesagt hast, ich bin bei euch, ich bin der ich bin, ich werde sein, der ich sein werde, auf mich könnt ihr euch verlassen. Ich bin euch treu, ich bin immer bei euch. Und danke, Jesus, dass du gekommen bist, um uns noch diese ganz tiefere Dimension Gottes zu eröffnen, nämlich dass er unser Vater ist, dass er von uns sogar Papa genannt werden darf. Danke, dass darin deine ganz tiefe und große Liebe zu uns zum Ausdruck kommt. Und wir bitten dich, dass wir deinen Namen wirklich in unserem Herzen heilig halten, dass wir deinen Namen immer wieder mit Ehrfurcht und mit Respekt, aber auch mit Liebe und mit Vertrautheit aussprechen. Danke, dass du uns das möglich gemacht hast, dass wir als deine Geschöpfe dich, unseren Schöpfer, beim Namen kennen, dass wir dich beim Namen nennen dürfen, dass wir deine Person kennen dürfen. Und wir bitten dich, dass das unser Leben prägt und dass das unser Leben auch verändert. Und danke, Herr, dass dein Name Rettung bedeutet und Erlösung und Befreiung, Jesus. Und darum bitten wir dich auch, dass du in unserem Leben Fesseln löst, dass du uns aus Not errettest, Herr, dass du uns Schuld vergibst und uns auch erlöst, Herr, von dem, was uns gefangen hält. Danke, dass in deinem Namen wirklich das volle Heil ist und die volle Vergebung und alles Gute, das du uns schenken möchtest. Und so möchten wir wirklich von Herzen es aussprechen und beten und sagen, ja, geheiligt werde dein Name. Amen.